Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Michael Paveletz.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Kaum im Amt, schon stand für den frisch vereidigten Bundesverteidigungsminister Pistorius heute Vormittag das erste Arbeitstreffen an mit seinem US-Kollegen Austin. Und dabei ging es natürlich vor allem um eines der drängendsten Themen, die weitere Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Medienberichten zufolge zieht Kanzler Scholz nun in Erwägung, der Ukraine deutsche Leopardpanzer zu liefern, sofern die USA Kampfpanzer vom Typ Abrams bereitstellen. Begonnen hatte der Tag für Pistorius in Schloss Bellevue.
Christine Lambrecht macht den Weg frei. Der neue Boris Pistorius übernimmt das Verteidigungsministerium in schwierigen Zeiten. Der Bundespräsident wünscht ihm Durchhaltevermögen und gutes Gelingen.
Sie übernehmen das Ministeramt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr kannte. Müssen direkt loslegen bei den bereits anstehenden internationalen Terminen.
Kurz darauf Vereidigung im Bundestag. Die Zeit drängt, denn schon am Vormittag steht das Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin an.
Herr Pistorius, ich stelle fest, dass Sie gemäß dem Grundgesetz den Eid geleistet haben.
Für Pistorius ist es ein Kaltstart. Die Regierung steht zunehmend unter Druck, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Und in der Truppe sind die Erwartungen groß. Der neue Minister muss sie fit machen für die neue Bedrohungslage.
Der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Die Streitkräfte, das muss man leider sagen, sind in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden.
Seine erste offizielle Amtshandlung, demonstrativer Schulterschluss mit dem wichtigsten Verbündeten USA. Der amerikanische Verteidigungsminister dankt für Deutschlands Unterstützung der Ukraine und er verweist auf die Bedeutung der morgigen Rammstein-Konferenz. Wir werden unsere gemeinsamen Anstrengungen, die ukrainische Verteidigung langfristig zu unterstützen, verlängern. Bei unserem Treffen werden wir also Themen besprechen, die die Ukraine-Kontaktgruppe morgen angehen wird. Kein Wort zur möglichen Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Eine Frage, die morgen in Rammstein wohl eine wichtige Rolle spielen wird.
Matthias Deist, wie viel Zeit haben Austin und Pistorius, um sich kennenzulernen und bis morgen auch abzustimmen?
Ja, wir haben Pistorius ja gerade gehört. Der weiß wirklich, welche große Aufgabe vor ihm liegt. Und sagen wir mal so, ein entspannter Kennenlernbesuch ist das heute wirklich nicht. Dafür bleibt überhaupt keine Zeit. Das ist vielmehr ein echter Raketenstart für unseren neuen Verteidigungsminister, der seit ein paar Stunden jetzt also auch offiziell in Amt und Würden ist. Amtseid, Ernennungsurkunde, militärische Ehren, das hat er in Windeseile hinter sich gebracht, um nun mit Austin eine Lösung zu finden für ein hochkomplexes Problem, das zeitgleich übrigens heute Morgen auch der Deutsche Bundestag debattiert. Die mögliche Lieferung eben von Leopard-2-Kampfern.
Morgen dann also die Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein. Ist da mit einer Zusage Deutschlands und der USA für die Lieferung von Kampfpanzern zu rechnen?
Das ist Stand jetzt weiter unklar. Klar ist nur der Druck auf Deutschland, die Lieferung von Leopard-2-Panzern zumindest möglich zu machen. Der wächst vor Rammstein, wenn man so will, fast stündlich. Olaf Scholz hat ja immer betont, keine Alleingänge zu machen. Wird jetzt nicht nur von der Ukraine, sondern auch von europäischen Partnerländern bekniet, gemeinsam zu liefern. Etwa von Polen. Jetzt ist er laut Medienberichten offiziell bereit, aber nur, wenn auch die USA Kampfpanzer liefern. Danach sieht es gerade nicht aus. Und hinter den Kulissen wird jetzt zu hören, wir sondiert, wie eine große internationale Allianz denn aussehen könnte und auch logistisch sinnvoll organisiert werden könnte. Und darüber hinaus wird gerade auch noch verhandelt, was ein Unterstützungspaket für die Ukraine, das morgen dann in Rammstein präsentiert werden soll, denn noch oder eben stattdessen enthalten könnte.
Matthias Deiß aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. 2 Jahre später in Rente und schon bald 43 Beitragsjahre, um eine volle Rente zu bekommen. Gegen diese Pläne der Regierung Macron wollen heute Hunderttausende Menschen in Frankreich protestieren. Bestreikt werden sollen Krankenhäuser, Bahnhöfe, Flughäfen, die Stromversorgung und auch Grundschulen. Demonstrationen wie hier in Marseille sind in mehr als 200 Städten geplant. Und meine Kollegin Sabine Rau, die ist im Zentrum von Paris, wo auch eine Kundgebung stattfinden wird. Frau Rau, wie erklärt sich dieser breite Widerstand?
Ja, und hier auf der Place de la République ist auch schon ganz schön was los. Ja, wie erklärt sich der breite Widerstand? Für die Gewerkschaften ist es die brutalste Reform seit 30 Jahren, wie Sie sagen. Man muss wissen, in den 80er Jahren war es Präsident Mitterrand, der die Rente mit 60 in Frankreich eingeführt hat. Und das gilt hier als eine der zentralen sozialen Errungenschaften. Französinnen und Franzosen können sich nur schwer vorstellen, länger zu arbeiten. Die meisten gehen tatsächlich mit 62 in Rente. Allerdings auch das französische Rentensystem ist extrem unter Druck und bedarf dringend der Reformen, um auch nachfolgenden Generationen eine sichere Rente garantieren zu können.
Welche Bedeutung hat diese Reform für Macron?
Für ihn ist das die Mutter aller Reformen, wie er gesagt hat. Das soll sein politisches Vermächtnis sein. Er ist in seiner zweiten und damit letzten Amtszeit. Das heißt, er kann das tatsächlich durchbringen, durchzwingen durchs Parlament, obwohl er da keine eigene Mehrheit mehr hat. Und auch in den eigenen Reihen bröckelt es ein wenig. Es bleibt also spannend. Und so viel kann man sagen. Die Gewerkschaften sind fest entschlossen, nicht nur heute zu streiken, sondern auch in den nächsten Wochen.
Sabine Rau, vielen Dank nach Paris. Noch nie lebten in Deutschland so viele Menschen und das trotz rückläufiger Geburtenzahlen. Die Bevölkerung ist hierzulande nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes Ende 2022 auf mindestens 84,3 Millionen Menschen angewachsen. Demnach hat die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr um 1,1 Millionen Menschen zugenommen. Der Grund für den starken Anstieg war eine Zuwanderung auf Rekordniveau. Neben Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine kamen auch mehr Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland. Der Lufthansa-Konzern meldet, dass er ein Angebot zur Übernahme der italienischen Fluggesellschaft ITA, früher Alitalia, eingereicht hat. In Rom beim Wirtschafts- und Finanzministerium. Samir Ibrahim, was erhofft sich die Lufthansa?
Sie erhofft sich den Sprung, den lang ersehnten, über die Alpen. Man hat das Ganze ja schon mal versucht. Alitalia, beziehungsweise dann der Nachfolger, sollte schon einmal an die Lufthansa verkauft werden. Da haben sich die Italiener ein bisschen gesperrt. Es war in Italien nicht en vogue, das Ganze, das ehemalige Staatsunternehmen an die Deutschen zu verkaufen. Der erste Versuch ist jetzt schiefgegangen. Deshalb kommt die Lufthansa zum zweiten Mal zum Zug. Zahlen hat sie in der Erklärung heute nicht genannt. Aber 200 bis 300 Millionen würde man wohl für 40% der Anteile bekommen. Es wäre übrigens günstiger als das erste Angebot, das die Lufthansa vor einem Jahr vorgelegt hat. Der DAX heute insgesamt auch unter Druck, verliert rund 180 Punkte, über 1%, steht damit um die 15.000-Punkte-Marke. Das sind Gewinnmitnahmen nach den starken Tagen in der letzten Woche.
Samir Ibrahim aus der Börse in Frankfurt, vielen Dank. Die verbliebenen Corona-Sonderregeln am Arbeitsplatz sollen 2 Monate früher aufgehoben werden als bisher geplant. Bundesarbeitsminister Heil will sie per Ministerverordnung zum 2. Februar beenden. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, durch die Schutzmaßnahmen seien Ansteckungen verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden worden. Jetzt gingen die Neuerkrankungen stark zurück. Bundesweit einheitliche Vorgaben seien nichts mehr nötig. Nach wie vor gültig ist dieser Rat der Ärzte. Wer sich mit Corona angesteckt hat, soll dem Körper Zeit zur Erholung geben, um Langzeitfolgen vorzubeugen. Eine US-Studie sagt, etwa 10% der Corona-Erkrankten weltweit leiden unter Long-Covid. Im Krankheitsbild sind mittlerweile bis zu 200 Symptome zusammengefasst. Auch das chronische Erschöpfungssyndrom CFS gehört dazu. Die Initiative Nicht genesen macht heute in Berlin auf das Leiden von Betroffenen aufmerksam.
Die Menschen auf diesen Fotos wären lieber selbst gekommen, um zu protestieren. Aber die meisten sind zu schwach.
Das, was man sich unter seinem Leben vorgestellt hat und wo man hin wollte, kann man nicht mehr weiterführen. Es ist eine komplette Veränderung der Lebenssituation.
Diese Krankheit, das chronische Erschöpfungssyndrom, kurz CFS, ist heute Thema im Bundestag. Von den Parlamentariern fordern die Betroffenen viel mehr Unterstützung.
Wir brauchen einfach Therapie in Form von Medikamentenstudien. Wir brauchen keine Verwaltung irgendwo in welchen Selbsthilfegruppen, sondern wir brauchen Gelder, die von der Politik generiert werden, nicht nur für die aktive Corona-Pandemie, sondern auch für die Post-Covid-Phase.
Denn auch seltene Folgen von Impfungen und Long-Covid können laut Ärzten zur chronischen Erschöpfung führen. Bessere Gesundheitsleistungen könnten vielen helfen, sagt einer der wenigen spezialisierten Ärzte.
Es muss nur der Wille von allen Seiten da sein, zusammenzuarbeiten und dieses Problem zeitnah zu lösen. Denn Zeit haben diese Patienten nicht mehr.
Er hofft auf Unterstützung bei der Forschung, die medizinisch endlich Durchbrüche bringt und das Leid der Betroffenen lindern kann.
Abgewiesene Asylsuchende, die mit Fähren zurück über das Mittelmeer transportiert werden, müssen die Überfahrt in einigen Fällen offenbar unter menschenunwürdigen Bedingungen verbringen. Das belegen erstmals Recherchen des ARD-Politikmagazins Monitor gemeinsam mit mehreren Medienpartnern. So würden Migranten in enge Metallschächte unter Deck gezwungen und teils mit Handschellen festgekettet.
Eine Fähre, die zwischen Griechenland und Italien fährt, beliebt bei vielen Urlaubern. Im Unterdeck befinden sich Orte wie dieser. Der Raum wird offenbar dazu genutzt, um Flüchtlinge einzusperren. Flüchtlinge, die versuchen, aus Griechenland wegzukommen. So wie Navid aus Afghanistan. Dieser Raum ist auf der Fähre Superfast. Ich war da drin. 24 Stunden lang sei er dort eingesperrt gewesen, ohne Toilette, ohne schlafen zu können. Gemeinsame Recherchen des ARD-Magazins Monitor mit internationalen Medienpartnern zeigen, es gibt mehrere solcher Orte auf verschiedenen Fährschiffen. Ein Foto belegt, wie ein Mensch an diesem Metallregal festgekettet wurde. Diese Art von Inhaftierungen seien ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht, sagen Experten.
Das ist ganz klar keine menschenwürdige Unterbringung. Das verletzt Vorgaben aus dem Unionsrecht und das verletzt auch Vorgaben aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Das zuständige Fährunternehmen bestreitet auf Anfrage jegliche Vorwürfe. Dabei gibt es schon seit Jahren Berichte über Menschenrechtsverletzungen bei Zurückweisungen von Italien nach Griechenland. Oft gibt es kein ausreichendes Verfahren. Dafür wurde Italien schon 2014 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Hinzu kommt, Menschen überhaupt nach Griechenland zurückzuschicken, kann rechtswidrig sein. Denn hier leben Asylsuchende oft im Elend.
Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema heute in der Sendung Monitor heute Abend. In Peru verschärfen sich die Proteste gegen die Regierung von Interimspräsidentin Boluarte. Seit Wochen liefern sich in vielen Teilen des Landes Demonstranten und Sicherheitskräfte gewalttätige Auseinandersetzungen. Bisher kamen dabei mindestens 45 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Mittlerweile hat die Übergangsregierung in Teilen Perus den Ausnahmezustand verhängt. Anhänger des im Dezember abgesetzten Präsidenten Castillo haben für heute zu Massendemonstrationen in der Hauptstadt Lima aufgerufen.
Die ersten sind schon in Lima angekommen. Doch es ist nur der Anfang von dem, was eine große Demonstration des Zorns werden soll. Von allen Teilen des Landes machen sie sich auf dem Weg in die Hauptstadt. Wir brechen auf zum Kampf. Wir wollen Präsenz zeigen. Wir demonstrieren für all unsere Verletzten, für all unsere Toten. Dutzende Tote, Hunderte Verletzte und Verhaftete sind die Bilanz nach einem Monat heftiger Ausschreitungen. Die Proteste entzünden sich im Dezember, als Präsident Castillo in einem Machtkampf vom Parlament abgesetzt wird und in Haft kommt. Seine Nachfolgerin Dina Boluarte steht wegen der exzessiven Gewalt unter Druck. Wir wissen aus den sozialen Netzwerken, dass sie Lima einnehmen wollen. Ich rufe sie auf, kommt. Aber kommt in Frieden, in Ruhe. Ich erwarte Sie im Regierungsgebäude, damit wir in einen Dialog treten können. Besonders die Landbevölkerung steht hinter dem linksgerichteten Castillo. Sie misstrauen den oft korrupten Parlamentariern der Hauptstadt, die vor allem die Interessen der Großindustrie im Blick hätten. Die Demonstranten fordern unter anderem Neuwahlen. Trotz aller Friedensappelle fürchten viele, dass die Proteste in Lima von Gewalt überschattet werden könnten.
Ihre Ankündigung ist eine echte Überraschung. Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern möchte im Februar zurücktreten. Sie habe nicht mehr genug Kraft für ihr Amt, sagte die 42-Jährige in Wellington. Bei ihrem Start vor mehr als 5 Jahren galt sie als jüngste Regierungschefin der Welt. Viel Anerkennung erhielt sie für ihr Corona-Management und ihre Reaktion auf die Terroranschläge von Christchurch. Die Wetteraussichten. Heute vom Nordwesten in die Mitte ziehende Schneeschauer, zur Nordsee hin Schneeregen und Graupelgewitter mit stürmischen Böen, im übrigen Land trocken, -4 bis +6 Grad. Wir informieren durchgehend auf tagesschau24 und tagesschau.de. Ihnen einen schönen Tag.